Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Hungersnot im Gazastreifen habe ein unvorstellbares Ausmaß erreicht, warnen Hilfsorganisationen. Auch die Politik fordert immer lauter, das Leid zu beenden. Deutschland, Frankreich und Großbritannien appellierten heute gemeinsam an Israel, Hilfslieferungen nicht mehr zu behindern. Frankreich geht noch einen Schritt weiter und will als erste westliche Großmacht den Staat Palästina anerkennen. Denn nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung, so Präsident Macron, sei ein Frieden in der Region möglich. Kritiker werfen ihm allerdings vor, sein Vorstoß nütze einzig der Terrororganisation Hamas.
Hier waren die Reaktionen heute Morgen einhellig. Im arabisch geprägten Nordosten von Paris kann sich Präsident Macron der Unterstützung für seine Ankündigung sicher sein. Ich bin glücklich, dass Frankreich den palästinensischen Staat anerkennt. Das war das Mindeste. Das ist gut, damit die Welt Frieden bekommt, aber ich glaube nicht wirklich daran. Präsident Macron hatte gestern Abend mit einem Post auf dem Netzwerk X überraschend mitgeteilt: Ich habe entschieden, dass Frankreich den Staat Palästina anerkennen wird. Das soll im September bei der UN-Vollversammlung geschehen. Auch die dramatische Hungersnot im Gazastreifen dürfte Macron dazu bewogen haben, den Druck auf Israel zu erhöhen. Frankreich fordert wie andere EU-Staaten schon länger verstärkte humanitäre Hilfe und einen Waffenstillstand. Israels Ministerpräsident Netanyahu reagierte heute deutlich: Wir verurteilen Präsident Macrons Entscheidung scharf. Ein solcher Schritt belohnt den Terror. Der amerikanische Präsident Donald Trump spielte Macrons Ankündigung herunter. Er ist ein guter Kerl, ich mag ihn, aber dieses Statement hat keinerlei Gewicht. Dabei ist Frankreichs Präsident international alles andere als isoliert. Weltweit haben bereits mehr als 140 Länder einen Staat Palästina anerkannt, auch in Europa. Zu vielen osteuropäischen Staaten kamen in jüngster Zeit auch westeuropäische wie Spanien oder Irland hinzu. Diese Anerkennungen haben jedoch im Wesentlichen symbolischen Wert. Ohne Israels Zustimmung gilt ein Palästinenserstaat weiter als unrealistisch.
Dass auch die Anerkennung durch Frankreich keine direkten Auswirkungen auf den Nahostkonflikt haben dürfte, ist Macron klar. Er setzt darauf, noch mehr westliche Staaten auf seine Seite zu ziehen, um Israel weiter zu isolieren und so zum Einlenken zu bewegen.
Iris Seyram in Berlin. Wie reagiert denn die Bundesregierung auf die Ankündigung Frankreichs einer Zwei-Staaten-Lösung?
Man versucht hier zu betonen, dass man sich mit Frankreich eigentlich einig sei. Auch für Deutschland sei klar, dass die Palästinenser einen Staat bekommen sollen. Und Außenminister Johann Wadephul sagte uns im ARD-Hauptstadtstudio, dass man wie Frankreich die große Gefahr sehe, dass ein palästinensischer Staat unmöglich werden könnte, etwa durch die weiteren Annexionen von palästinensischen Gebieten durch Israel. Und gerade erst am Abend haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien einen dringenden Appell veröffentlicht, in dem sie Israel auffordern, humanitäre Hilfe wie Wasser und Nahrungsmittel sofort zuzulassen. Damit schließt sich Deutschland zwar nicht dem französischen Vorstoß an, Palästina anzuerkennen, aber man zeigt, wir tun auch was.
Ja, aber warum geht denn Deutschland dann nicht auch den Schritt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen? Welche Gründe gibt es dafür?
Es sei noch zu früh. Die Anerkennung Palästinas müsste am Ende eines Prozesses stehen, sagte Wadephul. Die Zwei-Staaten-Lösung, die ja fast mantraartig seit Jahren als Ziel formuliert wird, die müsse eben zwischen Israel und Palästina ausgehandelt werden. Im Fokus jetzt erstmal die humanitäre Hilfe für Gaza. Konsequenzen aber für den Fall, dass Israel dem nicht nachkommt, kündigt Deutschland nach wie vor keine an. Weder in wirtschaftlicher noch was den Stopp von Waffenlieferungen angeht.
Iris Seyram, vielen Dank nach Berlin. Ja, und das Thema wollen wir auch vertiefen im Anschluss auf Tagesschau 24. Wir sind dann im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Bente Scheller. Die geplante Chipfabrik in Magdeburg wird nicht gebaut. Der US-Konzern Intel hat seinen Plan endgültig aufgegeben, weil er massiv sparen muss. Vor einem halben Jahr war das Projekt bereits auf Eis gelegt worden. Es sah Investitionen von 30 Milliarden Euro vor, zu denen der Bund 10 Milliarden zuschießen wollte. Damit sollte die Abhängigkeit Europas von weltweiten Lieferketten verringert werden.
Der US-Chip-Konzern Intel kommt nicht auf dieses Gelände nach Sachsen-Anhalt. Nach massiven Verlusten will Intel radikal sparen. Die Probleme des Konzerns und die America-First-Politik von Trump besiegeln die Absage. Dazu heißt es aus der Intel-Konzernzentrale. Diese Entscheidung spiegelt die sich ändernden Wirtschaftsbedingungen wider. Wir sind in der Verantwortung, nachhaltige, langfristige Gewinne für unsere Kunden, Aktionäre und Partner zu gewährleisten. Ursprünglich wollte der Konzern 30 Milliarden Euro in Magdeburg investieren, eine Chipfabrik mit etwa 3000 Arbeitsplätzen errichten, subventioniert mit rund 10 Milliarden Euro von der Bundesregierung damals. Auch die Landesregierung machte sich dafür stark und bedauert die Absage.
Wir brauchen die Chipindustrie. Wir brauchen jetzt, wenn man die geopolitische Lage sich auch anschaut, weltweit Chipproduktion in Europa. Und deswegen ist es erstmal für Europa, für Deutschland ein negativer Tag.
Am Gewerbepark bei Magdeburg, wo die Chipfabrik entstehen sollte, wurde bereits investiert, wie in diese Straße als Anbindung an die Autobahnen. Die Gemeinden ringsum sind nun enttäuscht.
Wir hätten natürlich uns erhofft, dass der ein oder andere Zuzug in unsere Gemeinde passiert, dass der ein oder andere Fachmann in unsere Gemeinde zieht, aber auch, dass die Dienstleistungen, die gebraucht werden, um so einen Betrieb am Leben zu erhalten, bei uns sich ansiedeln und nachgefragt hätten werden können.
Wirtschaftsexperten sehen in der Intel-Absage auch eine Chance für den Standort Magdeburg.
Man sollte sich auf die Stärken, die Universität, bestimmte Bereiche, Medizintechnik, Forschung und Entwicklung konzentrieren. Wenn man das tut, glaube ich, ist man langfristig viel besser dran, als wenn die Fabrik tatsächlich gekommen wäre.
Eine Dresdner Firma ist bereits interessiert, in dem Gewerbepark eine Speicherchipfabrik zu errichten, wenn auch deutlich kleiner als Intel.
Deutlicher Gewinneinbruch nicht nur bei Intel, auch bei Volkswagen, Europas größter Autobauer, hat im zweiten Quartal mit knapp 2,3 Milliarden Euro gut ein Drittel weniger verdient als im Vorjahr. Als Gründe nannte VW die US-Zölle, den Umstieg auf Elektromodelle und den Unternehmensumbau. Zurückgegangen sind vor allem die Absatzzahlen der teuren Marken Porsche und Audi. Auch in Bayern haben jetzt die Bauarbeiten für die Stromtrasse SüdLink begonnen. Die Leitung soll Windstrom von der Nordsee nach Süden bringen, wo es viel Industrie, aber wenige Windräder gibt. Die Kabel werden unter der Erde verlegt, was den Bau erheblich verteuert. Dadurch wollte Bayern Protesten von Anwohnern vorbeugen. Trotzdem wurde das Projekt um Jahre verzögert.
Schon seit über 10 Jahren wehren sie sich. Auch heute halten Trassengegner Mahnwache gegen SüdLink während des feierlichen Bauauftakts in Bayern im unterfränkischen Oerlenbach.
Wir fordern ein Überdenken dieses überdimensionierten Netzausbaus. Es muss neu geplant werden. Der ist überteuer, der ist so nicht durchsetzbar. Wir haben also eine Masse an Naturzerstörung von landwirtschaftlicher Fläche und vor allem die Kosten explodieren.
Durch SüdLink sollen bis zu 4 Gigawatt Strom fließen, so der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW. Das entspricht einer Leistung von 3,5 Atomkraftwerken. Damit könnte man 10 Millionen Haushalte versorgen. In Bayern teilt sich die Trasse auf. Ein Abschnitt endet bei Bergrheinfeld, der andere führt weiter nach Baden-Württemberg. Die Trasse sei für Deutschland als Industriestandort entscheidend, da so mehr Strom aus dem Norden in den Süden komme, heißt es beim Bauauftakt.
Was uns momentan belastet, sind zum einen hohe Redispatch-Kosten. Redispatch heißt, dass erneuerbarer Strom nicht abtransportiert werden kann, wenn Leitungen überlastet sind. Dafür gibt es dann Entschädigungsgelder und die haben sich in den letzten Jahren pro Jahr auf 1,5 Milliarden Euro belaufen. Das ist viel.
Schon vor ein paar Wochen haben die Bauarbeiten bei Oerlenbach begonnen. In gut 3 Jahren soll Strom durch die Trasse fließen.
Es ist wichtig, dass man auch große Stromleitungen hat, aber es wird darauf viel zu sehr fokussiert. Wir brauchen eine dezentrale Energiewende mit allen erneuerbaren Energien vor Ort, intelligente Netze und auch eine Digitalisierung mit mehr Speicher.
Die Trassengegner wollen auch in Zukunft für eine dezentralere Energieversorgung kämpfen, beispielsweise für vor Ort erzeugten Strom aus Sonne und Wind.
Brennende Häuser in der syrischen Stadt Suweida vor einer Woche. Drusen im Kampf mit Beduinen, die von Regierungstruppen unterstützt werden. Zahlreiche Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Gefährdet sind aber nicht nur Drusen. Schwierig ist die Lage auch für Alawiten, Christen und andere Gruppen. Menschenrechtler schlagen Alarm. Die religiöse Vielfalt in Syrien sei massiv bedroht.
Ein zerstörter Panzer auf den Straßen von Sweida lässt erahnen, die Stadt im Süden Syriens war in den letzten Wochen schwer umkämpft. Die Oberhand haben aktuell schwer bewaffnete drusische Milizen. Ihre Gegner, vor allem Islamisten, sie bezeichnen diese als kriminelle Gangs. Es bleibt hier gefährlich, die Gangs verstecken sich noch in den Häusern. Vorwürfe gibt es von beiden Seiten. Bilder vom Krankenhaus in Sweida können wir nur verpixelt zeigen. Leichenberge, mehr als 1000 Tote insgesamt sollen es sein, darunter wohl hunderte drusische Zivilisten. Das nächste Massaker in Syrien. Dabei präsentiert ein Aufklärungskomitee erst diese Woche Ergebnisse zu Massakern aus dem Frühjahr. Damals verübt von Dschihadisten an der Minderheit der Alawiten. Das Komitee kommt auf 1426 Opfer, darunter 90 Frauen. Die Mehrheit der Opfer waren Zivilisten. Angriffe in Syrien auch auf Christen. Bei einem Anschlag von Dschihadisten auf eine orthodoxe Kirche in Damaskus sterben vor wenigen Wochen mehr als 20 Menschen. Die Gewalt in Syrien hält auch unter dem islamistischen Präsidenten Ashara an. Er befriedet das Land nicht, offen bleibt, ob er nicht kann oder nicht will. Ausländische Mächte setzen trotzdem weiter auf ihn. Saudi-Arabien sagt gestern in Damaskus zu, 6 Milliarden US-Dollar in Syrien zu investieren. Und auch der US-Sondergesandte für Syrien, Tom Barrack, sieht zu Ashara keine Alternative.
There is no plan B.
Und so weinen, wie sie, in diesen Tagen viele Syrerinnen und Syrer. Zehntausende Menschen sollen im Süden des Landes auf der Flucht sein. Syrien zerrissen. Mehr als ein halbes Jahr nach dem politischen Umsturz im Land schwindet die Hoffnung auf Frieden.
Als bekennende Anhängerin von Wagner ist sie Stammgast. Ex-Kanzlerin Merkel heute bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Es ist wie jedes Jahr ein großer Auftritt für Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Auf dem roten Teppich auch der amtierende Kanzler.
Es ist der erste Besuch von Friedrich Merz in seinem Amt auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Premiere feiert am Abend die längste Oper Richard Wagners. 6,5 Stunden dauern mit Pausen die Meistersinger von Nürnberg. Bereits gestern gab es Wagner für alle im Rahmen des Festspiel Open Airs. Ganz ohne Kleiderordnung und kostenlos unter freiem Himmel. Neben Verdi-Arien wurden auch Ausschnitte aus den Meistersingern von Nürnberg gespielt. Vermutlich im Sinne des Komponisten Richard Wagner.
Das Open Air für die Bayreuther hätte ihm ganz bestimmt gefallen, ganz sicher, weil er hat gesagt, Kinder macht Neues.
Ja, ich finde es richtig toll, weil ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Festspielpreise angeschaut habt. Das ist halt einfach nicht drin oft und hier einfach kostenlos und Open Air ist mal was anderes.
Im Festspielhaus laufen derzeit die Meistersinger von Nürnberg, die recht poppig daherkommen. Neben dem amtierenden Bundeskanzler ist auch die begeisterte Wagnerianerin und Ex-Kanzlerin Angela Merkel zur Premiere nach Bayreuth gekommen.
Zum Sport. Bei der Tour de France fährt Tadej Pogacar weiterhin im gelben Trikot. Die 19. Etappe von Albertville mit 3 schweren Anstiegen nach La Plagne gewann der Niederländer Tijmen Arendsman. Florian Lipowitz ist weiterhin Dritter in der Gesamtwertung und hat damit Aussichten auf einen Podiumsplatz.
Dramatisches Etappenfinale in den Alpen. Tijmen Arendsman gewinnt diese Etappe nach La Plagne. Florian Lipowitz aus Laichingen kommt knapp hinter den Topfavoriten an. Erneut eine schwere Bergetappe bei dieser Tour, die wegen eines Virus in einer Rinderherde auf 93 Kilometer verkürzt wurde. Im Schlussanstieg nach La Plagne hält Lipowitz mit den besten Vingegaard und Pogacar mit, kann zeitweise sogar vorbeifahren. Tijmen Arendsman rettet seinen Vorsprung und feiert seinen zweiten Etappensieg bei dieser Tour. Florian Lipowitz hat nun beste Chancen auf den dritten Platz am Sonntag in Paris.
Fehlt nur noch die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 26. Juli.
Das Höhentief zieht nach Norditalien und nimmt die feuchte Luft mit. Damit beschränken sich Schauer und Gewitter vorübergehend auf die südlichen Regionen Deutschlands. Bis zum Morgen konzentrieren sie sich bereits auf Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Hauptsächlich hier wird es auch morgen wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern, lokal auch heftigem Starkregen. Sonst bleibt es meist trocken bei zum Teil längerem Sonnenschein. In der Nacht 18 Grad in Vorpommern bis 11 Grad im Allgäu. Dort werden morgen 18, im Rhein-Main-Gebiet bis zu 27 Grad erreicht. Am Sonntag wird es wieder verbreitet wechselhaft mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern. Am Montag im Süden weiter viel Regen, auch Gewitter, sonst einzelne Schauer. Dienstag lässt der Regen auch an den Alpen nach.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr geht es um die Auswirkungen von Macrons Palästina-Vorstoß. Jesse Wellmer fragt den Nahostexperten Guido Steinberg, wie er die deutsche Rolle in der Israel-Politik sieht. Außerdem zeigen wir, wie künstliche Intelligenz die Nutzung des Internets revolutioniert. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.